Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung und auch natürlich von mir ein herzliches Willkommen an Sie und euch alle. Und ich freue mich sehr, dass du heute Abend hier bist, Rasha. Jetzt eigentlich wollte ich dich jetzt erstmal ganz offiziell vorstellen. Das kann ich jetzt hier an der Stelle, streiche ich das jetzt. Aber ich hake direkt bei dem Podcast ein. Mhm. Und zwar, also du lädst dir da ja Autorinnen, Kolleginnen, Freundinnen ein und ihr sprecht über Bücher oder wie funktioniert das Prinzip nochmal?
Genau, also Vampire deutet ja schon darauf an, dass es um Frauen geht, ein kleines Wortspiel, Empire und Female. Und das Prinzip ist im Grunde genommen, dass ich mir, wie du schon gesagt hast, Kolleginnen, die oft auch Freundinnen sind, einlade, nach gar keinem bestimmten Prinzip, also im Sinne von, ich habe zum Glück, mache ich das ganz alleine, ich habe keine Redaktion, die mir vorgibt, du musst jetzt Person X einladen, weil sie auf der Bestsellerliste steht, sondern ich lade mir eigentlich immer Freundinnen, Kolleginnen ein, die nicht nur, dass ich die sehr mag, sondern dass ich auch ihr Schreiben einfach sehr schätze, dass ich sie sehr interessant finde in ihren literarischen Ansätzen und mich eigentlich gerne mit ihnen darüber unterhalten würde, was die so lesen. Und dann ist das Prinzip, dass sie eingeladen sind, eben mir eine Autorin zu nennen, die sie als ihr weibliches schreibendes Vorbild so ein bisschen betrachten oder die, über die sie schon immer mal reden wollten oder die sie besonders beeinflusst hat in ihrem eigenen Schreiben oder von der sie glauben, oh, über die würde ich einfach unglaublich gerne mal reden, weil irgendwie redet nie jemand über die. Und diese Auswahlhoheit hat immer die Kollegin, also immer die Gästin und ich muss mich dann vorbereiten.
Und fügen.
Ich habe da gar kein Mitspracherecht. Also manchmal, wenn ich dann von einer Kollegin aus dem Privaten so ein bisschen weiß, ah, die ist irgendwie Fan, dann frage ich, sag mal, hast du nicht Lust, darüber zu reden? Aber dann kann das auch sein, dass die was völlig anderes mir nennt. Und da sind schon ganz obskure Sachen bei rausgekommen. Manchmal Sachen, von denen ich noch nie was gehört hatte. Manchmal Sachen, die mich dann selber überrascht haben, wie toll die dann eigentlich sind, wenn ich anfange, mich vorzubereiten. Weil dann muss ich tatsächlich dann eben in die Bücherei gehen, was ich dann meistens mache. Und dann, wenn beispielsweise Sandra Hoffmann, die zu Gast war, hatte sich Friederike Mayröcker ausgesucht. Und da muss ich wirklich sagen, da ist mir der kalte Graus über den Rücken gelaufen. Nicht wegen Friederike Mayröcker, sondern einfach wegen der Größe des Werkes. Also da habe ich schon ein bisschen mit den Ohren geschlackert, als ich dann in die Bücherei gegangen bin und dann diese 8 Regalmeter Mayröcker da gesehen habe. Und dachte so, Gottes Willen, wo fängst du da jetzt an? Und naja, dann habe ich Sandra so ein bisschen gefragt, was würdest du denn da so, also worüber möchtest du sprechen, was würdest du so empfehlen? Das sind dann ganz spannende Momente. Dann gibt es so Momente, wo eine Kollegin dann zum Beispiel, also wir haben letztes Jahr 2 Live-Podcasts von Vampire gemacht, einen witzigerweise hier in Stuttgart.
Während des Literaturfestivals,
letztes Jahr genau, mit Jade Önder und Nava Ibrahimi. Aber wir haben auch einen gemacht beim Globale Festival in Bremen, das war sehr schön, mit Slata Rochal, die auch hier hinkommt, habe ich gerade unten in der Halle gesehen. Und Slata hatte sich dann, zunächst hatte sie gesagt, sie möchte gerne über Anke Stelling sprechen und dann hatte sie das aber in unserem Vorgespräch so ein bisschen eingekreist und gesagt, eigentlich möchte sie nur über diesen einen einzigen Roman von Anke Stelling sprechen, nämlich Fürsorge, weil sie wollte gerne über Mutterschaft sprechen und schreiben, weil sie gerade selber das Buch, was sie jetzt, mit dem sie jetzt auch hierher kommt, das war gerade noch im Entstehen. Wie heißt das nochmal? Ich möchte Wein trinken und auf das Ende der Welt warten oder irgendwie sowas. Und da geht es auch um Mutterschaft und weil sie sich eben während des Schreibens mit eben Mutterschaft im Schreiben beschäftigt hat und sie hat dann halt gesagt, Fürsorge von Anke Stelling ist der beste Roman über Mutterschaft. Und naja, und dann als ich den dann gelesen habe, habe ich gedacht, so, wow, das ist ja schon auch ein sehr spezieller Text, da geht es nämlich um Inzest. Und dann zu sagen, das ist der beste Roman über Mutterschaft, aber das war ein fantastisches Gespräch, es hat unglaublich viel Spaß gemacht, Slata hat sehr viel erzählt. Und so kommen die Gespräche dann zustande und es macht wahnsinnig viel Spaß.
Und über dein weibliches schreibendes Vorbild werden wir bestimmt auch noch sprechen, aber nicht jetzt. Das lassen wir erstmal beiseite, genau wie dieses wunderschöne Cover auch. Da werden wir auch nachher drauf zu sprechen kommen und fangen jetzt aber erstmal mit dem Titel an. Ich komme nicht zurück. Denn wenn man dir auf Instagram folgt, dann konnte man feststellen, dass du doch zurückgekommen bist. Nach, ich glaube, fast 20 Jahren in Hamburg. bist du jetzt zurück ins Ruhrgebiet gezogen, wo du eben vielleicht, das füge ich jetzt doch an die Vorstellung nochmal an, du bist in Dortmund geboren, dann aber bis zu deinem 11. Lebensjahr hast du in Saudi-Arabien bist du aufgewachsen und dann seid ihr zurück nach Dortmund gezogen.
Genau, also nicht Dortmund, sondern eine kleine Stadt in der Nähe, aber Gladbeck, ich weiß nicht, ob das irgendjemand von Ihnen was sagt, 1988 Geiseldrama, die Älteren werden sich erinnern. Genau, da bin ich aufgewachsen, sehr trister kleiner Ort.
Und jetzt eben bist du zurück nach Essen gezogen und man liest deinen Roman jetzt auch so ein bisschen als Hommage eigentlich an diese Gegend. Wenn man jetzt an das Ruhrgebiet in der Literatur denkt, denkt man eigentlich erstmal an die Romane von Ralf Rothmann, der ja das Nachkriegsruhrgebiet beschrieben hat. Du schilderst jetzt im Roman eher dieses migrantisch geprägte Ruhrgebiet der 80er, 90er Jahre. Also die war dir von Anfang an klar, wenn du diese Geschichte erzählst, die wird auch im Ruhrgebiet spielen.
Total. Also beziehungsweise mir war eigentlich erst, ich wusste eigentlich erst, dass ich über das Ruhrgebiet schreiben wollte, ehe ich wusste, was die Geschichte ist. Weil, genau wie du sagst, wenn man ans Ruhrgebiet und in der Literatur denkt, denkt man immer sofort an Ralf Rothmann. Und ich mag die Romane von Ralf Rothmann sehr gerne, die Ruhrgebietsromane. Ich habe die sehr gerne gelesen, vor allem Milch und Kohle und Stier. Aber es ist eben ein, also Ralf Rothmann ist Jahrgang 54, der ist so alt wie meine Mutter. Das heißt, es ist ein Ruhrgebiet, an das sich meine Mutter erinnert, ich aber nun gar nicht. Also ich kenne das nicht, dieses Ruhrgebiet, was er da beschreibt. Ich finde das auch interessant, weil ich es aus Erzählungen kenne von den Großeltern und so. Aber es hat nichts mit der Welt zu tun, in der ich aufgewachsen bin. Und das fand ich immer sehr schade, weil es ist ja immer so, also wie Toni Morrison so schön gesagt hat, wenn es ein Buch gibt, was du gerne lesen möchtest, aber es gibt es nicht, dann musst du es selber schreiben. Und das habe ich mir dann in dem Moment dann, glaube ich, ein bisschen zu Herzen genommen, oder ich glaube eigentlich auch mit meinem Erstling schon, dass ich dann ja eben einfach wahnsinnig gerne über diese Region schreiben wollte, die mir total am Herzen liegt, auf eine ganz eigentümliche Weise. Ich denke, das kennen wahrscheinlich viele von euch und von Ihnen. Da, wo man aufgewachsen ist, da hat man sehr komplexes Verhältnis zu. Und da muss man, glaube ich, erst durch sehr viele Runden mit sich selbst gehen, bis man sich auf die Art und Weise versöhnt hat, mit dem Ort, mit den Menschen, mit allem, was da passiert ist, dass man dann auch vielleicht mit so einem Abstand draufschauen kann, um dann drüber zu schreiben. Und ja, das habe ich dann jetzt gemacht.
Und in deinem Roman geht es eben ja um eine Dreier-Freundschaftsbeziehung zwischen Hannah, Cem und Zeyna. Und die Geschichte, die spielt in so einer typischen Bergbausiedlung eigentlich. Und ich glaube, mehr müssen wir eigentlich auch erstmal gar nicht vorwegnehmen, sondern können direkt in den Text einsteigen. Ja. Und dazu sagen, dass wir jetzt in der Vergangenheit starten werden. Du liest uns das zweite Kapitel, wie die drei sich kennenlernen.
Genau, also der Roman hat zwei Zeitebenen. Die vermeintliche Jetztzeit, vielleicht reden wir da gleich auch noch drüber, ist auch eigentlich für uns schon längst Vergangenheit, das ist nämlich die Corona-Pandemie, aber es ist in diesem Fall die Gegenwart. Und genau, du hast es schon gesagt, Hannah, Zeyna und Cem lernen sich kennen, beziehungsweise Hannah und Cem sind bereits Freunde und sie lernen jetzt Zeyna kennen, sie sind so ungefähr 8 Jahre alt.
Ja, also Nabil wird quasi zum Kuppler zwischen den Kindern. Sagen, ja. Und eben, also du hattest es jetzt im Vorfeld schon gesagt, wir haben diese Vergangenheitsebene, in der wir in die Kindheit und Jugend der drei eintauchen und eben dann auch lesen, dass kein Blatt zwischen die drei passte. Und es gibt dann eben diese zweite Ebene im Roman, nämlich die Gegenwartsebene, die während der Corona-Pandemie spielt. Und das war etwas, also gerade der Einstieg auch deines Romans mit der Maske, wenn man das jetzt nochmal so liest im Nachgang, eben es ist einerseits auch schon wieder so weit weg. Die Zeit verschwimmt ja auch so, obwohl ich zum Beispiel auch diese Anfangszeit noch ganz, ganz intensiv irgendwie so nachspüren kann. Und dann eben, wie du beschreibst, dieses Gesicht hinter der Maske, diese Einsamkeit von Hannah, die aus deren Sicht, das haben wir jetzt ja auch gehört, der Roman, in der Ich-Perspektive erzählt wird und sie richtet ihn eben an dieses Du, an Zeyna. Und eben mit der Einsamkeit, das ist ja gerade bei Hannah ein ganz starkes Motiv, was du da einbaust bei ihr in ihr Leben. Also vielleicht erzählst du einfach mal über Hannah ein bisschen, was sie für ein Mensch ist, wo sie steht.
Ja, klar, gerne. Also wir lernen Hannah kennen, da ist sie so Anfang 40 oder 40 vielleicht. Und sie ist eigentlich auch mehr oder weniger gerade erst zurück ins Ruhrgebiet gezogen. Hannah ist bei ihren Großeltern aufgewachsen, Felicia und Theo haben wir hier schon kennengelernt. Das hat Gründe, sie hat ihre Mutter früh verloren, ihren Vater kennt sie nicht. Und ist sie eben irgendwie bei diesen Großeltern gelandet. Und die Großmutter Felicia ist, also den Großvater gibt es schon eine Weile nicht mehr, und Felicia erkrankt. Und das ist der Grund, warum Hannah dann mehr oder weniger so ein bisschen ihr Leben über den Haufen wirft, um ja, Felicia zu pflegen und sie dann schlussendlich auch zu begleiten, als sie dann stirbt. Und in dieses Trauerjahr gewissermaßen bricht die Pandemie ein. Also ich glaube, Hannah hatte eigentlich gar nicht geplant zu bleiben, aber so überschnitt sich das, also dieser Tod der Großmutter, das Trauern um diese Großmutter, dass sie dann auch in dieser Wohnung ihrer Kindheit dann erlebt, und dann bricht dieser Lockdown über sie ein. Und so sieht sie sich so ein bisschen gezwungen, kleben zu bleiben. Sie ist Lehrerin, sie hat sich dann eigentlich auch zur Pflege, also zum Umzug, einen neuen Job gesucht. Das ging relativ einfach, weil überall Lehrkräftemangel. Und jetzt sitzt sie da und macht ihren Unterricht über Zoom und sitzt da alleine in dieser Wohnung ihrer Kindheit. Und es ist eben diese, also sie trauert und gleichzeitig sitzt sie in diesem, ja, ich will es nicht Käfig nennen, aber so ein bisschen in diesem Museum ihrer Kindheit. Und das war für mich, ich wollte keinen Corona-Roman schreiben, das sage ich immer, wenn ich über den Roman spreche. Es traf sich nur so, dass während ich schrieb, war dieser Lockdown. Und ich dachte eben sehr viel über Einsamkeit ohnehin schon nach und über diese Freundschaften, die sich so trennen. Und als dann dieser Lockdown war und ich dann in diesem Lockdown schrieb, dachte ich so ein bisschen so, okay, alles klar, jetzt kriegt dieses Thema Einsamkeit nochmal eine ganz andere Dimension, und ich konnte es nicht wegdenken beim Schreiben. Und ich habe mich inzwischen auch öfter mal mit Kolleginnen oder auch auf der Bühne mit Leuten unterhalten, die dann sagten immer so, ja, aber ich hatte irgendwie das Bedürfnis, ich brauchte so Eskapismus, ich musste mir was ganz anderes ausdenken. Und das konnte ich nicht. Ich konnte das nicht wegdenken beim Schreiben. Vielleicht lag das auch in dem Thema. Und so ist dann sozusagen dieser Lockdown auch in diese Geschichte eingeschlichen. Und ich glaube, was dann eben passiert, du hast es gerade schon so schön beschrieben, in der Eingangsszene sitzt Hannah im Bus. Und sie sieht immer wieder die gleiche Frau. Also es ist nicht immer die gleiche Frau, aber sie glaubt immer, Zainab zu sehen. Und dadurch, dass es eben Winter ist und alle sind hinter dieser Maske und man sieht im Grunde genommen eigentlich nur so ausschnittweise so Gesichter, und eigentlich sieht sie immer so ein Gespenst oder so ein Schatten und hat immer das Gefühl, diese Freundin taucht irgendwo auf. Und das ist im Grunde genommen sozusagen der Spannungsbogen oder der Plotbogen des Romanes. So ist der gebaut, dass wir irgendwie dann Hannah dabei verfolgen, wie sie sich eigentlich immer, immer mehr um sich selbst dreht und kreist und kreist und kreist und wirklich einem auch schon ein bisschen auf den Keks geht damit, dass sie sich eigentlich so wälzt, auch in diesem, was ist da passiert, und sie will unbedingt Zainab wiederfinden und so. Und ich glaube ja, dass diese Suche nach Zainab steht eigentlich für was anderes, also natürlich für eine Lücke in Hannah selbst und für irgendeine Form von unverarbeiteter Trauer, von Einsamkeit. Und aber sie hat natürlich trotz allem auch Sehnsucht nach dieser Kinderfreundin, mit der sie sehr vieles verbindet. Und so begibt sie sich eben auf die Suche. Und ob sie findet, mal schauen.
Nee, ich glaube, man ist ihr gegenüber auch so ein bisschen zwiegespalten die ganze Zeit. Dass einerseits eben tut sie einem natürlich schon leid, in dieser Einsamkeit, in der sie auch so gefangen ist, dann wieder neu. Und außer Jam ist eigentlich ja auch niemand mehr da, den sie noch wirklich kennt. Und ich habe jetzt gerade auch für eine andere Moderation noch mal in den Tagebüchern von Anaïs Nin nachgelesen zur Einsamkeit und habe ein Zitat, weil ich rausgeschrieben, weil ich finde, das passt auch zu Hannah so gut. Der schrieb sie nämlich: Ich bin einsam, aber nicht jeder wird genügen. Ich weiß nicht warum, aber manche Menschen füllen die Lücken und andere verschärfen meine Einsamkeit. Und ja, ich glaube, das ist eigentlich total passend auch zu einer Szene, die dann beschrieben wird, wo eben Hannah eine Kollegin, ne, mhm. also bei der er eingeladen ist. Und eben man liest dann diesen Roman und denkt eben ja die ganze Zeit auch, was ist wohl zwischen den beiden, zwischen Hannah und Zeynep passiert, dass es eben zu diesem wirklich absoluten Bruch kommen könnte. Das wollen wir jetzt natürlich nicht verraten, sondern das sollten Sie und ihr alle selbst rausfinden, wenn das Buch noch nicht bekannt ist. Aber jetzt nochmal eben vielleicht im Gegenpol jetzt auch auf Zeynep. Mhm. Was ist sie denn für ein Mensch im Vergleich zu Hannah? Weil Hannah hält ja auch an einer Stelle fest, also ich glaube, sie sieht ja selbst, dass es so irgendwie nicht weitergehen kann, aber sie kommt da auch nicht so raus, weil sie sagt an einer Stelle, ja, ich habe mich in diesem Ungefähren so jetzt so eingerichtet. Mhm. Und ja, wie ist Zeynep?
Ja, wie ist sie denn eigentlich? Also zu ihrer Geschichte ist es so, Zeynep kommt aus dem libanesischen Bürgerkrieg, der in den 80er Jahren herrschte, mit Nabil, ihrem Vater, in dieses Ruhrgebiet als geflüchtetes Kind mit ihrer Familie. Sie hat ihre Mutter in diesem Krieg verloren. Und das heißt, sie kommt schon aus einer Kriegstraumasituation. Das haben wir jetzt in dem Roman im Prinzip gar nicht thematisiert, weil ja Hannah den Roman erzählt. Und ich habe jetzt immer so ein bisschen gesagt, so ich glaube, ich habe mir unbewusst so ein Hintertürchen offen gelassen, weil ich vielleicht irgendwann nochmal über Zeynep und Nabil was schreiben will. Aber nun ist es Hannah, die uns das erzählt, und ich finde halt auch, also je mehr ich irgendwie Zeit mit ihr verbracht habe, also sie ist mir auch unglaublich auf den Keks gegangen, das muss ich wirklich auch sagen, mit ihrem Gejammer, weil ich bin auch, neige eigentlich nicht so dazu, mich so in so Gejammer irgendwie fallen zu lassen, aber ich glaube auch, sie musste das mal sagen, weil Zeynep ist im Prinzip das komplette Gegenteil. Also sie ist halt so eine totale Naturgewalt und schmeißt sich ins Leben, aber ist eben auch, geht dem Konflikt nicht aus dem Weg und testet Grenzen aus und als Kind schon, aber später auch als Jugendliche mit Jungs und so. Und dann später, da reden wir wahrscheinlich gleich auch noch drüber, was dann irgendwie dazu führt, dass sie auch anfängt, irgendwie dann zu reisen und Fotografin zu werden, dass sie da also so freiheitsliebend einfach auch ist und nicht so richtig irgendwie einen Ansatzpunkt findet, wo sie im Leben bleiben will. Und ich glaube, weil es auch, sie wächst ja dann auch so ein bisschen mit in dieser Wahlfamilie mit auch Felicia und Theo auf, und weil gerade Felicia sich auch dieses Kindes sehr annimmt, gibt es auch so ein bisschen was wie Eifersucht zwischen diesen beiden Mädchen, oder von Hannah aus zumindest. Und ich glaube, weil sie eben eigentlich selber sehr zurückhaltend ist und eher so ein Mauerblümchen-Typ und diese Zeynep einerseits so bewundert und liebt und sich auch gerne hinter der irgendwie ein bisschen versteckt, aber trotz allem kommt sie selber, also fühlt sie wahrscheinlich, dass sie irgendwie nicht wirklich Raum hatte in diesem Aufwachsen, wie das vielleicht auch zwischen Geschwistern oft ist, ne? Dass dann irgendwie, es gibt eine Schwester oder einen Bruder, der irgendwie so alles dominiert und alle anderen müssen so zurückstecken. Und vielleicht hat Hannah mich deswegen so zugejammert den ganzen Tag, weil sie sagt, es hat mir nie jemand zugehört, wie ich jammere. Also jammere ich dich jetzt voll. Und deswegen hat das Buch wahrscheinlich nur so wenig Seiten, weil ich es irgendwann nicht mehr tragen habe. Nein, das ist natürlich jetzt ein Witz. Ich glaube halt, das ist in Ordnung, weil auch Zeynep ist nicht unbedingt die sympathischste, ebenso wenig wie Hannah. Und ich glaube, ich finde das, also ich habe nicht so den Drang, unglaublich gefällige Frauen zu schreiben. So, das mag ich nicht, weil ich dann immer denke, wer sind diese Frauen? Die kenne ich nicht, wenn ich die irgendwo lese. So, es ist Frauen, die irgendwie unbedingt irgendwie Männern gefallen wollen oder in irgendeiner Form gesellschaftlich sich anpassen oder so, die finde ich uninteressant. Und ich habe es schon ein paar Mal gehört, ja, die sind so unsympathisch. Die Frauen, ich so, ja, okay, und? Wo ist das Problem? So, genau, aber das sind die beiden.
Und eben, also jetzt haben wir über die beiden gesprochen. Du hast gesagt, das Ruhrgebiet war eigentlich da, noch bevor du wusstest, was für eine Geschichte du erzählen willst. Dann haben wir jetzt über diese Perspektive, also dieses Ich an ein Du. Wann weißt du denn, wie du eine Geschichte erzählen willst? Also ist das etwas, was
weiß ich
da
bis heute nicht.
Was über dich kommt.
Nee, also tatsächlich ist das, das ist, also bei mir, ich unterrichte ja auch Schreiben. Es gibt natürlich wahnsinnig viele Ansätze und Ideen und Konzepte, wie man irgendwie wie man jetzt sagt, so ist kreatives Schreiben, so geht das, so geht Romanschreiben und so. Ich bin eine sehr große Verfechterin von Instinkt und fließen lassen und loslassen. Loslassen ist für mich ein ganz großes Thema im Schreiben. Und dieses Ding, dass man Sachen durchplottet und diese ganzen Kolleginnen, die dann immer so, die schreiben dann so, haben dann lauter so Karten an ihrer Wand und machen irgendwie Listen oder Tabellen oder was weiß ich nicht, alles mit Kapiteln. Ich finde das großartig. Ich habe da keine Ahnung, wie das geht. Also dann irgendwie diese Kapitel, also nach irgendwelchen Rastern zu arbeiten. Bei mir, ich lasse kommen. So. Mhm. Also ich sage immer so ein bisschen witzeshalber, ich bin eigentlich nur die Schreibkraft für meine Charaktere. so die Sekretärin, die darauf wartet, dass sie zum Diktat gebeten wird, so ungefähr. Und Felicia war als allererstes da von den Figuren und das Ruhrgebiet. Und das Ruhrgebiet ist eigentlich Felicia. Also es gibt ja auch so eine Szene bei ihr im Krankenhaus, wo das auch so ein bisschen so sozusagen parallel gesetzt wird. Und die war einfach da, die kam, die war so stark, die war so, der Roman hieß auch in der Arbeitsfassung die längste Zeit Felicia und das hat dann leider irgendwann nicht mehr gepasst, weil dann Zaina und Hannah die Geschichte übernommen haben, aber wer weiß, vielleicht schreibe ich irgendwann auch nochmal, erzählt mir Felicia irgendwann auch nochmal was, aber ich finde, sie hängt trotzdem wie so eine Entität eigentlich irgendwie über der Geschichte und dann muss ich warten. So, dann kann ich ganz viel ausprobieren und dann versuche ich irgendwelchen Stimmungen, irgendwelchen Gefühlen zu folgen. Also ich meine, wir reden ja hier auch über den zweiten Roman und das Witzige war halt, oder das Witzige, das in der Zeit, in der es so war, war es sehr frustrierend, dass ich mich wirklich versucht habe, mit Gewalt an einen Stoff irgendwie zu machen, weil ich den ganz großen Wunsch hatte, was völlig anderes zu schreiben als meinen ersten Roman, in dem es auch um ähnliche Themen geht wie jetzt in dem neuen Roman. Es geht auch um ein bisschen um Herkunft und um irgendwie Verbindungen und um ja, Heimat war damals immer so das Stichwort. Und das war toll, mit diesem Roman viel unterwegs zu sein und es hat Spaß gemacht, aber irgendwann ist es mir auch auf den Geist gegangen, immer irgendwie die gleichen Fragen beantworten zu müssen und diese Schublade der postmigrantischen Literatur, die man sich ja auch nicht aussucht, aber dann ist man da so drin und wird auch immer nur so gesehen und so gelesen und besprochen und das ist anstrengend und nicht immer schön und dann hatte ich mir tatsächlich gedacht, so ich werde jetzt mit Gewalt was anderes schreiben und das hat überhaupt nicht funktioniert. Also da habe ich irgendwie, ich habe wirklich irgendwie da gesessen und das alles mit mir ausgekämpft und habe Dinge versucht und angefangen und Proposals geschrieben und Exposés und Probekapitel und was nicht alles und als ich dann, und vielleicht war dann auch der Lockdown eigentlich gut, weil dann konnte ich nirgendwo hin, dann musste ich halt da bleiben, wo ich war und da konnte dann auch so ein bisschen Ruhe einkehren und da passierte dann auf einmal ganz viel. Und weil ich dann einfach nur wirklich, ne, wir haben uns, also auch wenn wir es schon vergessen haben, erinnern wir uns trotzdem, die Routine jeden Tag war das Gleiche. Man hat eigentlich, es ist immer nur den gleichen Spaziergang irgendwo durch den kleinen Stadtwald gegangen oder den Park oder was auch immer man zur Verfügung hatte. Und so konnte dann auch was passieren und was entstehen. Und dann habe ich tatsächlich aber auch gemerkt, dass wirklich vieles von dem, was ich so an Notizen hatte, doch irgendwie wieder zurückgekommen ist auf eine Art. Und irgendwie, ich hatte an zwei Sachen versucht zu arbeiten. Und als ich dann irgendwann geschnallt hatte, dass sie zusammengehören, da hat es sich dann, ja, das war, als hätte sich ein Schalter umgelegt. Mhm. Also da kam dann irgendwie so auf der einen Seite diese ganzen Textfetzen und Fragmente mit diesem Thema Einsamkeit, auf der anderen Seite irgendwie so diese ganzen Texte mit politischem Unterton, was mir ja auch immer in meinem Schreiben irgendwie immer ziemlich wichtig ist. Und das eine und das andere wollte nicht einzeln werden und irgendwann habe ich verstanden und gefühlt, das gehört eigentlich zusammen. Und ich weiß nicht, ich weiß ja, hier schreiben auch ein paar Leute und sind quasi Kolleginnen und ihr wisst es ja auch, das ist einfach so, das ist so ein mysteriöser Prozess, den man nicht bis ins Gänzliche durchschauen kann, weil ich glaube, wenn es irgendjemand verstanden hätte, dann würden wir alle den ganzen Tag nur Bestseller schreiben. Also es ist wenn irgendwie jemand das wüsste. Und man muss sich darauf einlassen, was dann passiert.
Und würdest du aber sagen, du warst jetzt während dieses Schreibprozesses irgendwie unfreier oder hast mehr Druck gespürt als jetzt vor deinem Debüt? Oder
total.
Während, ja. Also weil du jetzt irgendwie das Gefühl hattest, du musst da jetzt auch nachlegen? Und
ja, auf jeden Fall. Also die Prämisse, der zweite Roman ist der schwierigste. Ich habe das nicht geglaubt damals, weil es sagen immer alle, aber ich habe es nicht geglaubt und es war so. Also es hatte bei mir so verschiedene Gründe. Das eine war die Tatsache, dass ich tatsächlich, der erste Roman war, vielen Dank, sehr erfolgreich. Es war wirklich toll. Ich war viel damit unterwegs und jedes Jahr, das war dann in meinem Freundeskreis und in der Familie schon so ein Running Gag, dass jedes Jahr an Weihnachten oder zu Neujahr wir dann schon, ja, jetzt nächstes Jahr wird es ruhiger und dann kam das nächste und dann wurde es übersetzt und dann bin ich ins Ausland und also ich meine, alles super, ne? Fantastisch, aber es waren alles so. Also auf der einen Seite musste man immer und immer wieder über das alte Buch reden, was man ja schon so ewig abgeschlossen hatte und dann diese ganze Bewegung und alles war aufregend. Ich habe auch zu allem Ja gesagt, ich hatte auch Lust auf alles. Also ich meine, natürlich fahre ich nach New York, ja sicher, warum nicht? Ja, also so, bitteschön. Natürlich fahre ich nach Frankreich, natürlich fahre ich so, ne? Das ist, also klar mache ich das. Aber das führt natürlich auch dazu, dass man immer abgelenkt ist und nicht so die Ruhe einkehrt. Und so vergingen dann irgendwie Monate und Jahre und ich und gleichzeitig kam aber immer der Druck, also sowohl von der Agentur als auch vom Verlag, so ja, also jetzt mal, wie ist das denn bei dir jetzt gerade so? Und dann zeitgleich, das ist natürlich das Ding ist ja auch, das Geld muss ja auch reinkommen, also muss man ja auch arbeiten. Und so ist es auf der einen Seite natürlich, dass Veranstaltungen, die man dann macht, werden natürlich netterweise bezahlt und diese Stipendien und so. Aber da gerät man auch in so ein bisschen so eine Schraube, also so eine, wie so ein Loop eigentlich, so ein Reise- und Abhängigkeitsloop. Und auch da war die Pandemie dann eigentlich ganz gut, weil alles war dann so, stand dann so still. Und ich bin ja auch Übersetzerin und ich, wie gesagt, ich gebe Seminare und das waren alles Sachen, die konnte ich zu Hause von meinem Schreibtisch aus machen und das Geld kam trotzdem rein. Und so. Ja, und dann das Thematische, was ich gerade schon sagte, weil du fragtest wegen Druck, das Thematische war auf jeden Fall bei mir auch ein ganz großes Thema, bis ich das mal losgelassen hatte, dass ich gemerkt habe, ja okay, gut, du willst halt über Kinder mit verschiedener Herkunft erzählen, jetzt zwing dich doch nicht, was anderes zu machen. So, und also da musste ich sehr viele Runden mit mir selbst gehen, bis ich das alles mal losgelassen hatte und aber dann ist es ja doch passiert.
Ja, und du hast es ja jetzt auch eben, dass aus diesen zwei Punkten dann quasi einer oder du es geschafft hast, das dann jetzt in dem neuen Roman zu vereinen, eben wenn man jetzt auch nochmal auf Felicia, die ja, wie du sagtest, für das Ruhrgebiet so dieser raue Charme, eben aber auch mit ganz viel Herz und eben Zeyna und Hanna wachsen ja dann in dieser etwas für damalige Verhältnisse vor allem unkonventionellen Wahlfamilie auf und man hat eigentlich das Gefühl, alles ist jetzt so gut oder kann gut werden. Und dann, das hattest du jetzt auch schon angesprochen, eben kommt dann aber jetzt diese politische Dimension zum Tragen. Eben, wenn wir uns erinnern, diese Pogrome der 90er Jahre, also in Rostock-Lichtenhagen, Solingen und Mölln, die dann eben in dieses Leben hineinplatzen und Zeyna dann eben auch festhält, damals habe ich zum ersten Mal gespürt, dass uns eigentlich niemand hier haben will. Wie hast du denn selbst diese Zeit damals erlebt oder wie erinnerst du dich daran?
Ich erinnere mich genau, also es ist im Prinzip ähnlich wie Zeyna. Also ich kann es auch nur, ich war auch 11, als diese, also diese in diesen frühen 90ern, 10, 11, 12 und natürlich hatten wir keine Worte dafür, was da passiert ist. Ich erinnere mich auch nur, dass wir das in der Tagesschau mit den Eltern gesehen haben. Und ich hatte nur verstanden, das hat was mit mir zu tun. So, ich hatte verstanden, das hat was mit mir zu tun, das hat was damit zu tun, dass Menschen getötet werden, weil sie nicht Peter und Susanne heißen. So, und weil sie schwarze Haare haben und weil sie eine andere Sprache sprechen. Und wir hatten alle keine Worte dafür, das Wort Rassismus und solche Dinge, also diese ganzen Diskussionen, die wir heute haben, das gab es alles nicht. Aber ich erinnere mich sehr, sehr gut daran, dass das erste Mal war, dass ich auch wahrgenommen habe, wir sind bedroht und ihr nicht. Also wenn wir es jetzt mit so einem, also wenn wir jetzt, also stell dir vor, wir zwei sind in der Schule, ich würde sagen,
Nee, weil ich hatte gerade also im Vorfeld auch nochmal, hatten wir auch gesprochen, dass ich zum Beispiel, also ich bin 2 Jahre jünger als du, aber ich habe daran, für mich war das alles, ich bin da wirklich in so einer behüteten Blase irgendwie aufgewachsen. Klar, natürlich. Für mich war das alles sehr, sehr weit weg.
Ja, natürlich. Das es ist auch total klar. Also völlig, also wobei tatsächlich muss ich sagen, man muss ja auch, also der Fairness halber immer sagen, daran erinnere ich mich nämlich auch, ist, als diese Pogrome stattgefunden haben, sind wahnsinnig große landesweite Demonstrationen passiert. Und zwar auf eine Art und Weise, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wirklich in Hunderttausenden, München 300.000 habe ich bei der Recherche irgendwie nochmal, oder 400.000 sogar, und zwar spontan. Ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn ich dran denke, dass das irgendwie, dass man merkt, und ich meine, das war, bevor jemand an das Internet überhaupt gedacht hat, also aus einem spontanen Entsetzen, aus einer spontanen Empathie, aus einem spontanen Gefühl der Trauer haben sich Menschen durch Gemeinschaften, Schulen, Kirchen, Vereine, was auch immer, Gewerkschaften so spontan zusammengefunden, um irgendwie ihre Solidarität zu bekunden. Und ich erinnere mich, dass wir mit unserer Schule auch an Demonstrationen teilgenommen haben. Also dass da auch ganz schnell ganz klar war, das ist nichts, wofür wir stehen wollen. Und das sind zum Beispiel Dinge, die vermisse ich ja heute komplett. Ne? Also es ist irgendwie so, okay, alles klar, sind wieder Leute erschossen worden, weil sie Türken sind, egal, ja. So. Und das
wir
ist,
feiern Karneval.
Ja, genau. Das ist furchtbar, es ist ganz grauenvoll, es ist entsetzlich. Und das, also das erinnere ich eben auch. Also ich erinnere dieses einerseits, es hat was mit mir zu tun oder es ein Gefühl der Bedrohung, weil ich Rascha heiße und nicht Sabine. Und weil mein Vater schwarze Haare und dunkle Haut hat und so. Und aber gleichzeitig dieses wirklich große Gefühl der Solidarität zu denken, okay, alles klar, es, wenn das, was heute immer so schön als Einzelfälle tituliert wird, es waren in dem Fall vielleicht doch, konnte man dann glauben, ja, Ausnahmen. So, weil eigentlich sehe ich im Fernsehen hier hunderttausende Menschen, die irgendwie die genauso entsetzt sind wie ich, auch wenn es sie nicht betrifft. Und das war schön, das erinnere ich als was sehr Schönes. Aber wenn ich eben heute aus dem Jahr 2024 auf diese Zeit zurückgucke und auf alles, was danach passiert ist, kann ich schon eigentlich meine eigene Biografie des irgendwie Beobachtens, des Rassismus und des sich anders und Außenfühlens anhand all dieser politischen Landmarken irgendwie feststellen. Und mache jetzt tatsächlich, während ich mit diesem Buch unterwegs bin, ganz oft die Erfahrung und finde das tatsächlich eigentlich toll, weil ich glaube, wir müssen darüber sprechen, dass ich mit Menschen auf der Bühne sitze, die wie du sagen, ich habe das nicht so mitgekriegt, so, obwohl wir ähnlich alt sind. Und das heißt, wir haben eigentlich eine ähnliche, es ist jetzt nicht so, also Fußnote, ich war letzte Woche, glaube ich, in der Schule und habe da mit der Lehrerin vorher gesprochen und es gibt eine Szene, die spielt, die erzählt den 11. September und ich wollte die eigentlich vorlesen und hat die Lehrerin gesagt, ja, aber die Schüler, für die ist das ja Geschichtsunterricht. Und ich habe mich selten so alt gefühlt. Aber ich habe die Szene dann trotzdem vorgelesen. Also ich habe denen dann vorher erklärt, was da so passiert ist und habe die dann so gefragt, so ja, sind euch diese Bilder bekannt, kennt ihr das und so? Und das fand ich schon wild, dann zu denken, so da sitzen jetzt Kinder von mir, die sind irgendwie geboren im Jahr 2010. So, das ist echt abgefahren. Aber ja, also genau diese Erfahrung halt dann zu wissen, du sitzt mit Gleichaltrigen auf der Bühne oder auch im Publikum, die dir dann halt zurückspiegeln, krass. Also mein Aufwachsen, meine Wahrnehmung dieser Zeit ist eine völlig andere und ich verstehe jetzt erst, indem ich deine Geschichte da lese, dass es so ist. So. Und ich finde das immer ganz toll. Ich freue mich wahnsinnig, oder was heißt freuen, aber ich bin sehr dankbar, wenn diese Erfahrungen dann auch so ehrlich mit mir geteilt werden, weil ich eben glaube, nur so kommen wir da raus, dass wir anerkennen, dass wir, du und ich, in verschiedenen Realitäten groß geworden sind, durch diese Begebenheiten einfach. Und ich denke, wenn wir darüber ins Gespräch kommen, gesellschaftlich, kann vielleicht was passieren.
Weil es ja auch letztlich Gegenwartsgeschichte einfach ist oder die Gegenwart damals und die Gegenwart heute. Jetzt eben diese Vorfälle damals, die haben eben auch in der Freundschaft von Zeyna und Hanna diese leichten Einbrüche. Und dann eben wolltest du ja auch die Szene jetzt mit dem 9. September vorlesen.
Ja,
ne?
Genau.
Genau, also dieser Tag, der die Welt wahrscheinlich für immer verändert hat. Und da hören wir jetzt nochmal in den Text.
Ja. Ja. Danach können wir über Edla Adnan sprechen. Das bietet sich total an.
Ja. So war der Plan.
Entschuldigung, jetzt habe ich dir deinen Plan schon direkt hier. Genau.
Die Szene ist sehr poetisch und sehr verdichtet und zeigt eben auch ein Stilmittel, das immer wieder in deinem Roman vorkommt. Jetzt hier mit dem Satz, sie fielen zusammen in aller Stille. In der Lesepassage zuvor hattest du schon dieses über das Unausgesprochene, die Worte, die wie Bibliotheken, ist auch ein Satz, der immer wieder vorkommt. Und eben, du hast es schon angekündigt, an der Stelle müssen wir über deine Großmeisterin sprechen. Die libanesische Schriftstellerin und Malerin Edel Adnan. Sie ist 2021 verstorben, ist sehr alt geworden, ich glaube 96.
Ja, 94, ne? Oder, irgendwie, so, irgendwie sowas.
Und eben ein Kunstwerk von ihr ziert eben auch dieses Cover hier. Und ich glaube, von ihr hast du dir so diese Konzentration auf das Wesentliche abgeguckt. Du hast in einem anderen Buch, das dieses Jahr auch erschienen ist, eine Anthologie unter Frauen heißt die, herausgegeben von Anna Humbert und Linda Vogt im Rowohlt Verlag, über Edel Adnan geschrieben. Genau, erzähl uns mal, nimm uns mit.
Ja, was soll ich sagen? Ich könnte jetzt, dann treffen wir uns hier morgen wieder. Also Edel Adnan ist in mein Leben getreten, da war ich noch Studentin und ein bisschen eine Zufallsbekanntschaft, das steht auch alles in diesem Essay, aber den müssen Sie nicht lesen und den müsst ihr jetzt nicht lesen, das erzähle ich euch jetzt einfach. Und zwar habe ich in Bonn studiert und neben der Uni gab es so einen Platz und ich hatte gerade meine Zwischenprüfung absolviert oder irgendeine Prüfung und hatte gute Laune und auf diesem Platz gab es immer so Tische mit gebrauchten Büchern. Und das war immer so das Ding, dass wir da, also da habe ich sehr viel Geld gelassen im Laufe meines Studiums, wahrscheinlich wie alle LiteraturstudentInnen. Da habe ich dann so im Sommer auf diesem Tisch ein Buch von Edel Adnan entdeckt. Und zwar war das eine alte Surkamp-Taschenbuchausgabe, wo noch so arabische Schriftzeichen vorne auf dem Cover drauf waren. Ich habe inzwischen eine andere Ausgabe. Und der Titel des Romans ist Sid Mariros und der Name eben Edel Adnan und dann diese arabischen Schriftzeichen, das hat mich sofort total gecatcht, weil es einfach damals auch, ich meine heute nach wie vor, aber damals noch viel mehr, also es war im Jahr 2001 tatsächlich, also das begegnete einem nicht oft, so ein arabischer Name, ein Titel mit einem, also Sid ist ein arabischer Begriff für eine Erbezeichnung für eine ältere Frau, also so und dann diese Schriftzeichen und das hat mich sofort gereizt, das habe ich mir dann gekauft und habe mich dann in den Park gesetzt und das gelesen und ich war völlig geflasht. Also diese eben, das ist auch, es ist einer ihrer zwei oder drei Romane und alle ihre Texte sind sehr kurz und sehr verdichtet und dieser Roman hat eben auch gerade mal 100 Seiten und zeichnet sich durch eine wahnsinnige Sprachkraft aus, durch die Art und Weise eben nicht seitenweise Szenen zu erzählen, sondern sich völlig aufs Wesentliche zu konzentrieren, aber immer genau wirklich so auf die 12 zu treffen, ohne dabei irgendwie kitschig zu werden oder eben in irgendeiner Form ja offensichtlich, sage ich mal, sondern es ist einfach eine Sprache, die ist ganz schwer zu beschreiben. Man muss sie eigentlich erleben und ich glaube, sie schreibt auch so, dass man das erleben soll und nicht nur, also man soll es fühlen. Man soll die Sprache fühlen, man soll irgendwie die Atmosphäre und irgendwie die Wärme oder die Hitze oder auch die Kälte, es ist wie ein körperliches Erlebnis. Sie hat auch sehr viel Lyrik geschrieben. Und ja, und dann habe ich mich eigentlich ein bisschen besessen in dieses Werk gestürzt und versucht, alles zu finden, was irgendwie zu finden war. Und ja, und sie begleitet mich eben in diesem Sinne seit über 20 Jahren. Und ja.
Und was würdest du uns jetzt für den Einstieg?
Ja, das ist immer schwierig, ne? Also, es ist ja so, dass was sie für mich sehr interessant macht, inzwischen, nach sehr vielen Jahren, oder eigentlich auch von Anfang an, glaube ich. Es ist ja so, wir werden ja in der Schule und im Studium und so sehr geeicht auf irgendwie es gibt Lyrik, dann gibt es Romane, dann gibt es Essays. Also Essays habe ich zum Beispiel noch nicht mal gelernt. Das ist eine Form, die ist bei mir im Studium noch nicht mal vorgekommen. So neu ist das in der Literaturwissenschaftsexegese. Aufsätze hieß das dann, aber das waren dann wissenschaftliche Aufsätze. Und also es wird schon einfach sehr, ne, also dir wird sehr eingeimpft, irgendwas muss dann halt Namen haben oder eine Form. Und Edla Adnan interessiert das überhaupt nicht. Die nimmt diese ganzen Formen und schmeißt die alles aus dem Fenster und die schreibt einfach Texte. Und die müssen nicht zwangsweise ein Label haben. Gedicht, Essay, Roman, was auch immer, Kurzgeschichte. Und das muss man mögen. Also das gebe ich immer so ein bisschen vorweg, wenn man mich jetzt immer fragt, was würdest du empfehlen? Weil ich kann jetzt nicht sagen, lies mal den und den Roman, weil der ist ganz toll. Sid Marie Roos ist ein fantastischer Roman. Ich glaube aber, man muss sich bei Edla Adnan bei all ihren Texten einfach darauf einlassen, was sie da macht. So, und muss da mitgehen und muss nicht die ganze Zeit irgendwie versuchen festzuhalten, dass ich jetzt verstehen muss oder entschlüsseln muss oder muss jetzt damit rechnen, dass mir irgendwie eine Geschichte erzählt wird, die jetzt ausschweifend, was weiß ich, irgendwie 20 Seiten über das Mittelmeer irgendwie die Wellen beschreibt und so, das interessiert die alles gar nicht. Und das mag ich sehr. Also ich mag dieses Konzentrieren aufs Wesentliche und gleichzeitig aber halt irgendwie poetische Formen finden, auch für ein Gefühl. Und es gibt in der Edition Nautilus einen Band, der heißt Sturm ohne Wind. Und das ist so ein bisschen so eine Art, das ist jetzt nicht wirklich ein Best-of und auch nicht gesammelte Werke, aber es ist so eine Art Werkzusammenstellung aus Prosa, Gedichten, auch Interviews mit ihr. Und das finde ich jetzt ein ganz schöner Einstieg, weil man auch einfach mal immer so ein bisschen drin rumlesen kann, wenn man jetzt nicht sagt, ich nehme mir jetzt Sid Marie Roos vor. Bei Sid Marie Roos würde ich immer empfehlen, ist nur, glaube ich, ich könnte mir vorstellen, dass wenn man jetzt nicht so sehr in der Lage ist, einfach loszulassen, man die ganze Zeit denkt, man versteht irgendwas nicht, weil man die politischen Gegebenheiten nicht kennt, weil man die Namen vielleicht nicht versteht oder so. Und ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen vielleicht eine lesende Person hemmen könnte. Wenn es nicht der Fall ist, dann empfehle ich diesen Roman auf jeden Fall auch. Also ansonsten aber einfach mal reinlesen und gucken, ob einem das gefällt. Und
also ich glaube, deine Begeisterung ist rübergekommen. Und es gibt ja auch eine Vampire-Folge mit Karush Taha. Ja. Genau. Ja. Also die können auch alle anhören. Ja. Und die
habe ich angefixt mit Leitner tatsächlich. Das war meine Idee.
Du durftest dir dann dieses Cover wünschen?
Jein. Also als es dann darum ging zu sagen, was für Cover, was stellst du dir vor so an Cover? Das würde ich auch noch kurz gerne dazwischen schieben. Ich zitiere Edla Adnan auch mehrmals in diesem Roman. Man findet hier hinten ein Verzeichnis zitierter Werke und es gibt zwei DichterInnen, die ich zitiere. Das ist einmal Edla Adnan und der andere ist Mahmoud Darwish, der große palästinensische Dichter. Und das sind beides, also Darwish begleitet mich noch sehr viel länger als Edla Adnan, schon als Teenager. Und die habe ich hier so eingestreut und die kann man hier hinten nachlesen, wo ich da zitiert habe. Und weil sie einfach so sehr wichtig ist, ich habe auch ein ganzes Kapitel, was ich Darwish widme. Ich weiß gar nicht mehr, das ist glaube ich Kapitel 4. Das ist das Darwish-Kapitel. Und das 9-11-Kapitel ist eben tatsächlich so eine Art Hommage an Edla Adnan, weil ich wusste immer, ich werde irgendwann über diesen 11. September schreiben wollen, weil er mich einfach so geprägt hat, wie diese Zeyna und diesen Cem auch. Und ich habe mich dann hingesetzt und gefragt, wie würde Edla Adnan das schreiben? Ich hoffe, sie ist zufrieden. Naja, jedenfalls, weil es so ein bisschen einfach eine Hommage ist an alles, was ich liebe. Also ne, über das Ruhrgebiet sprachen wir schon, aber eben Darwish und Edla Adnan. Und dann, weil Edla Adnan eben auch Malerin war und bildende Künstlerin. Und dann hatte ich so ein bisschen so ein Moodboard zusammengestellt und gesagt, so ja, guck mal hier, also das sind die Gemälde von Edla Adnan. Vielleicht können wir irgendwas finden oder irgendwas machen, was so diese Farben hat oder so irgendwie diese Anmutung, diese Stimmung. Und dann hatte ich sehr großes Glück, weil meine Verlegerin kurz vorher eine große Retrospektive der Bilder von Edla Adnan in München gesehen hat. Und die war total begeistert auch. Und dann hat die sich richtig reingehängt und dass wir tatsächlich ein richtiges Bild von Edla Adnan lizenziert bekommen haben. Es heißt Planet. Und ja, das macht mich sehr glücklich, dass es jetzt, dass wir jetzt zusammen immer auf Reisen gehen.
Sehr schön. Jetzt eine Person, die bisher jetzt noch ein bisschen... blass geblieben ist, ist Cem. Und beim Blick auf die Uhr, wir haben für das dritte Lesekapitel jetzt, glaube ich, keine Zeit mehr, aber wir sollten trotzdem noch über ihn sprechen, weil ich finde, er ist tatsächlich so eine Figur, also du schaffst es insgesamt, dass egal jetzt, ob sympathisch oder unsympathisch, es sind sehr lebensnahe Figuren, alle. Und du schaffst es auch, die sehr sensibel irgendwie greifbar zu machen, ohne dass du sie so psychologisierst. Und Cem, habe ich aber gedacht, den hätte man doch wirklich so gerne im eigenen Leben. Ja,
jeder braucht einen Cem in seinem Leben, finde ich auch.
Ja. Und deshalb erzähl uns jetzt einfach noch mal ein bisschen von Cem.
Ja, Cem ist eigentlich so ein bisschen so der Kleister zwischen diesen beiden Mädchen, glaube ich, oder der Puffer vielleicht auch. Und Cem beschreibe ich immer so ein bisschen mit, der will eigentlich nur seine Ruhe haben. Der will eigentlich nur, dass es ihm gut geht und dass er irgendwie ein nettes Leben hat. Und ich finde, dass eine sehr gute Herangehensweise ans Leben. Also so ein Gefühl für Zufriedenheit zu haben und dass man einfach so in den kleinen Dingen Freude findet. Also das sehen wir dann später, wenn wir Cem als Erwachsenen kennenlernen. Und er kommt aus einer sehr großen Familie, ich glaube 4 Geschwister, wenn ich das richtig erinnere, was ich ihm da ausgedacht habe. Und ja, eben, ne? Also seine Eltern haben einen kleinen Gemüseladen da im Viertel. Und ich glaube, er ist einfach so ein sehr in sich ruhender Typ, so was man vielleicht sein muss, weil man in so einer großen Familie aufwächst, dass man ja einfach auch immer wenig Raum mit vielen Menschen teilen muss. Und er ist auch, als Hannah dann zurückkehrt, da ins Ruhrgebiet, eigentlich auch der Erste, der dann immer für sie da ist und ihr dann auch helfen möchte und ihr helfen möchte, als Felicia erkrankt, ihr aber auch helfen möchte, jetzt dann endlich diesen Sprung aus dieser Wohnung rauszufinden und so. Und aber eben auch ein bisschen halt derjenige, der immer so ein bisschen für Frieden gesorgt hat zwischen diesen beiden Mädchen, die irgendwie auch dann doch, er nennt sie dann nochmal die Drama Queens und regt sich dann tierisch auf, dass immer nur alles schlimm und dramatisch und schrecklich ist mit den beiden und dass es ihm alles furchtbar auf den Geist gegangen ist. Und er ist jetzt mit einer Frau zusammen, Vera, die ist ein bisschen älter als er und ist einfach so das komplette Gegenteil von diesen beiden Freundinnen und das mag er sehr. Und nichtsdestotrotz, ja, ich glaube auch, jeder braucht einen Cem in seinem Leben. Und bei meiner Premiere war unter anderem auch mein Bruder da mit seiner Partnerin und der ist auch ein sehr zurückhaltender Typ und so, aber alle waren natürlich dann so Verlag und alle Kolleginnen und so, ja, wer ist denn jetzt dein Bruder? Und dann habe ich den so in diese Menge reingezogen und er so, ja, ich bin eigentlich wie Cem, ich will nur meine Ruhe haben. Und dann hat er sich auch sehr schnell verabschiedet. Also es hat er jetzt selber, also ich weiß nicht, vielleicht war es eine unterbewusste kleine Hommage an meinen Bruder wahrscheinlich.
Ja, das schließt sich auch der Kreis wieder. Und grundsätzlich bei deinen Figuren, wenn du die so entwickelst, folgen die dir dann immer? Oder?
Nee, ich muss denen folgen. Also ganz eindeutig. Also wenn ich versuche, denen irgendwas aufzudrängen, dann passiert da nichts. Also ja, ich glaube, deswegen schreibe ich auch so langsam, weil ich brauche einfach viel Raum, dass das alles kommen kann und entstehen kann. Also ich versuche mir mehr Schreibdisziplin anzugewöhnen. Also ich versuche wirklich auch so ein bisschen beamtenmäßig jeden Tag irgendwie so 1-2 Stunden wenigstens zu schreiben, weil ich dann doch auch inzwischen gemerkt habe, da entsteht schon auch immer irgendwas. Also das ist nicht so, selbst wenn ich jetzt irgendwie 10 Seiten schreibe und da sind dann aber am Ende nur 3 Absätze zu gebrauchen, immerhin, ja, besser als nichts. Also so eine gewisse Disziplin versuche ich mir anzueignen, aber ich brauche schon sehr viel Raum und Flow und irgendwie auch Gedankenwelt, damit das alles so entstehen kann, weil ich kann denen eigentlich nichts aufzwängen. Also das merke ich sehr schnell. Ich glaube, das liegt aber auch daran, oder vielleicht sind sie deswegen auch so, wie du sagst, lebensnah, also weil ich denen einfach so viel Raum lasse, dass sie sich so entfalten können. Und sie nicht jetzt irgendwie, ich versuche ihnen irgendwie was aufzuzwängen und sie in irgendwie eine Richtung zu drängen. Weil mir das sehr oft, also beim Lesen von vielen anderen Romanen oft auch nicht gefällt, dass ich dann denke, diese Figuren, die sind so holzschnittartig, die haben keine Tiefe, die sind so oberflächlich, die sprechen auch irgendwie alle gleich. Also warum haben die nicht alle eine andere Sprache? Warum höre ich die nicht richtig? Also ich bin da sehr, habe dann sehr, sehr, sehr seltsamen Anspruch, dass ich denke, wenn ich doch Menschen schreibe, dann sollen das auch Menschen sein und nicht irgendwie Pappkameraden.
So. Das ist dir auf jeden Fall sehr gelungen. Und eben jetzt hast du schon gesagt, dass du sehr vieles, was du liebst, verarbeitet hast im Roman. Und ich muss mal das Mikro kurz, nee, es geht vielleicht auch so. Du hast hinten nämlich neben dem Verzeichnis gibt es nämlich noch so einen QR-Code. Und QR-Code. Dieser führt zum Mixtape. Ja. Für Hannah, Zaina und Cem. Und da würde mich noch interessieren, welche Rolle spielt denn Musik für dein Schreiben?
Eine große. Also nicht zwangsweise jetzt, also ich wurde jetzt schon ein paar Mal gefragt, ob ich diese Playlist beim Schreiben gehört habe. Nee, das ist eigentlich mehr, diese Playlist ist eine kleine Spielerei von mir selber. Also die ist so ein bisschen so wirklich, diese Idee von einem Mixtape, die Kinder, die in den 90ern aufgewachsen sind, die werden das noch kennen, was das ist. Das waren ja auch so spezielle Sachen, so ein Mixtape. Das waren ja besondere Sachen. Ne? Irgendwie, das hatte ja auch Bedeutung, hatte auch eine
Erzählung. Große Bedeutung.
Ja, vor allem, wenn man die von irgendwelchen Jungs gekriegt hat. So, das war immer ganz was Cooles. Und auch diese Mixtapes erzählten ja immer Geschichten. Und das war so ein bisschen die Bewandtnis dieses Mixtapes. Aber ich habe eine sehr, sehr große Liebe zu klassischer Musik und vor allem auch zu klassischer arabischer Musik. Die höre ich sehr, sehr gerne. Die, ja, haben wir auch genau auch ein, zwei Titel auf dieser Playlist auch drauf, die auch in einem Roman eine Rolle spielen. Aber Musik hilft mir immer total in Stimmungen zu kommen. Ich weiß noch, für meinen ersten Roman, da bin ich, glaube ich, allen total auf den Geist gegangen, weil ich den ganzen Tag Joni Mitchell gehört habe. Also ich habe eine sehr, also ich, gut, ich bin natürlich auch eine große Melancholikerin, beziehungsweise meine Texte sind es, also Musik ist super wichtig für Stimmung, für Rhythmus. Ich habe immer das Gefühl, meine Texte müssen auch hörbar sein. Also ich mag diese Idee gerne, dass sie sich auch als, ja, eben halt irgendwie rhythmisches, sprachliches Element entfalten, beim Selberlesen, beim Vorlesen, beim sich selber das Vorlesen und so. Und ja, da hilft mir Musik eigentlich immer. Ich habe früher, als ich im Alter von diesen Kindern war, ich habe viel Hip-Hop gehört und hatte immer das Gefühl, dass, das hat aber auch die Literaturwissenschaft und der deutsche Literaturbetrieb nicht erlaubt, dass das Literatur ist. Aber ich habe jetzt das Gefühl, ich habe ein Alter erreicht, in dem mir der Literaturbetrieb egal ist und kann jetzt auch Hip-Hop in der Literatur machen und solche Dinge. Also kann mir irgendwie meine eigenen Spielereien erlauben und sagen so, ja, aber ich habe trotzdem irgendwie einen literarischen Fundus, auf den ich zurückgreifen kann. Nichtsdestoweniger bin ich sehr gerne in der Musik unterwegs da.
Und dann jetzt noch eine abschließende Sache, weil es ist einfach die beste Widmung überhaupt. Ah. Weil da steht nämlich einfach für Doppelpunkt mich, Punkt.
Ja.
Und wie kam es dazu?
Ja, also ne, der Hip-Hop ist das Stichwort. Nein, das stimmt nicht. Also ja, so ein bisschen, weil es gibt ein ganz legendäres Video von Snoop Dogg, der irgendwie da steht und sagt, I thank myself. Und ich finde das großartig, weil also das ist also tatsächlich die Geschichte dieser Widmung, die hat zwei Teile. Also das Mich, das Ich gibt irgendwie, ist eigentlich sind zwei Ichs. Also gewissermaßen mein aktuelles Ich, das für mich ist das Snoop Dogg-Ich, das sagt so, ey, mein Schweiß, meine Tränen, meine Anxiety, mein, weiß ich nicht, irgendwie Blicke aufs Konto, die sagen so, verdammt, du solltest das Manuskript endlich abgeben. Also alles irgendwie, ich habe diese Arbeit geleistet, ich habe mich da hingesetzt, ich habe irgendwie geschrieben und geschwitzt und geheult und gebangt und so. Also das, deswegen, ja, ist das für mich. Aber das Zweite ist tatsächlich für das kleine Mädchen, was vom Fernseher gesessen hat und die Anschläge von Mölln gesehen hat, was irgendwie den 11. September erlebt hat. Also sie war da nicht mehr so klein, aber auch noch relativ jung. Und aber vor allem tatsächlich für diese Kleine, die da irgendwie diese Pogrome der 90er Jahre beobachtet hat, weil sie gespürt hat, dass da was nicht stimmt, aber die Welt ihr immer erzählt hat, das stimmt nicht. Das ist doch alles irgendwie eingebildet. Und heute, aus dem heutigen Blickwinkel, kann ich da stehen und ihr sagen, du hattest immer recht, guck dir die Welt da draußen an. Das war immer so, wie du gefühlt hast und ja, deswegen ist es auch für sie.
Ja. An der Stelle möchte ich jetzt gern den Raum noch öffnen für Fragen. Gibt es Fragen, Anmerkungen?
Ja, bitte, natürlich, klar, gerne.
Zu dem Kapitel 4, wo du vorhin gesagt hast, den Verweis auf Mahmoud Darwish.
Mahmoud Darwish, genau. Ja. Ja, also es ist so, dass das Kapitel 4 ist ja über mehrere Seiten einfach nur der Satz, ich will, dass sich jemand mit mir erinnert. Und Darwish hat ein Gedicht, was ungefähr genau so funktioniert. Und der eben auch sehr viel über Wiederholung arbeitet, dass es fast irgendwann in so eine Art Klagelied endet. Oder also bestenfalls, das würde ich mir natürlich wünschen, ich habe jetzt auch schon von ein paar Leuten gehört, die das sich wirklich darauf eingelassen haben, dass man es wirklich beim Lesen auch liest, also dass man wirklich jeden einzelnen, jeden, egal ob es irgendwie das, also ich muss ja auch sagen, ich habe es natürlich irgendwie gecopy-pastet dann irgendwann, weil ich wollte halt dann die Seiten halt vollkriegen. Aber es wäre schön, das wirklich zu fühlen, das beim Lesen zu fühlen, weil Darwish macht das ganz oft. Also diese Wiederholungen und auch dann das Tauschen von Satz, von ganz kleinen Satzelementen, dass es ein und derselbe Satz ist, aber nur irgendwie vertauscht wird teilweise und dann aber irgendwie dann über Seiten oder über drei Seiten gesetzt wird und so. Also dass er immer nur sozusagen mit einem oder zwei Sätzen spielt, die dann irgendwie wiederholt werden und in dann ein andere Kontexte ergeben sozusagen. Also ein bisschen auch wie so ein Rorschach-Bild eigentlich. Und das wollte ich ein bisschen imitieren oder da sozusagen eine Hommage dran geben, weil ich das so verstehe. Ich verstehe das so, dass es auch, weil es bei ihm auch oft um Tod und Trauer und um Verlust geht, dass das so eine Art ja, Klageritual dann fast wird, wenn ich mich dann da irgendwie immer weiter drauf eingelassen habe. Und weil es natürlich zu Hannah passt, die sich irgendwie wie in den Wahnsinn irgendwie reindreht in dieses Gefühl von, ja, niemand ist da für mich. So. Mhm. Ja. Ja, genau, klar. Nee, also das ist tatsächlich auch so ein bisschen Spielerei für mich auch. Aber ja, genau. Ja, so. Aber es ist schön, dass du es dann trotzdem so erlebt hast.
Ja, also es ist deutsche Gegenwartsgeschichte und ich glaube, man kann diese Geschichte nicht oft genug erzählen, was schiefgelaufen ist, was weiterhin schiefläuft.
Jede Menge, genau. Wie wir gerade gestern mitgekriegt haben.
Und ich glaube auch gerade in Zeiten wie diesen und letztlich sind wir eigentlich alle nur auf der Welt, um in Beziehungen zueinander zu treten und im besten Fall uns Empathie, Verständnis, Gehör zu schenken. Also alle, die das Buch noch nicht kennen, der Büchertisch steht bereit. Rascha wird auch noch signieren.
Na klar.
Es ist wirklich eine augenöffnende, sehr berührende Lektüre. Danke für dieses Buch, liebe Rascha. Danke für dein Hiersein, dieses Gespräch. Und jetzt bitte noch mal einen ganz großen, herzlichen
danke
Applaus
euch,
an Rascha Hayat.
Und danke dir auch.